3 Südtirol Radio Uni. Das Wissen zum Hören. In Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen.
Sinti und Roma leben seit Jahrhunderten in Europa. Als Sinti werden die Angehörigen der Minderheit bezeichnet, die sich vorwiegend in West- und Mitteleuropa angesiedelt haben. Roma leben zumeist in ost- und südeuropäischen Ländern. Professorin Elisabeth Dauber von der Freien Universität Bozen spricht in ihrer zweiten Vorlesung über ihre anthropologische Forschung zu Sinti und Roma. Wir hören Frau Professorin Elisabeth Dauber.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Reis Südtirol. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Thema dieser Reihe, in dem ich Sie in eines meiner Forschungsgebiete einführe, das die Anthropologie der Roma und Sinti umfasst. Obwohl die Roma- und Sinti-Forschung heute innerhalb der Anthropologie und Soziologie durch Vollzeitakademiker in verschiedenen Universitäten vertreten ist, ist einer der merkwürdigsten Aspekte dieses Feldes, dass in der Geschichte dieser Disziplinen der potenzielle theoretische Beitrag von Forschungen zu Roma und Sinti über lange Zeit vollständig ignoriert wurde. In den frühen 50er Jahren ist Frederick Barth, einer der wichtigsten Theoretiker zur Ethnizität, mit seiner Doktorarbeit über die Tatare, einer Zigeunerbevölkerung in Schweden, gescheitert. Zum Teil, so scheint es, wegen der Besonderheit des Themas. Und 30 Jahre später stellte die britische Sozialanthropologin Judith Oakley in ihrer bahnbrechenden Studie fest, wie sie sich von dem Paradigma der Zigeunerforschung, ich setze das unter Anführungszeichen, entfernen musste, da dort Rassentheorien, die in den Mainstream-Wissenschaften längst verworfen worden waren, unangefochten weiterlebten. Es ist aufschlussreich, die Gründe für diese totale Vernachlässigung eines Themas zu betrachten. Dass sich unseren Studenten und Kollegen heute in so vielerlei Hinsicht als offensichtliches Material für anthropologische Untersuchungen anbietet. Der erste Grund für diese Jahrzehnte, wenn nicht sogar jahrhundertelange Lücke, zumindest innerhalb der Anthropologie, liegt in den Ursprüngen des Faches und der besonderen Stellung der Forschung zu sogenannten Jägern und Sammlern. Wir haben in der ersten Ausgabe gehört, dass es interessant war, zu Jägern und Sammlern in der anthropologischen Forschung zu forschen und diese lange einen wichtigen Forschungsfokus darstellten. Ein zweiter Grund ist vielleicht darin zu sehen, dass Roma und Sinti ganz offensichtlich nicht in das bis in die 1980er Jahre gängige theoretische Modell »Eine Kultur ist gleichzusetzen mit einem Territorium« passten. Roma und Sinti haben kein eigenes Territorium und sie sprechen immer die Sprache des Staates, in dem sie leben, auch wenn viele von ihnen noch zusätzlich ihre eigene Sprache sprechen. Aber auch in vielen anderen Aspekten ähneln sie den Bevölkerungen, unter denen sie leben. Trotz dieser Merkmale wurden sie als eigene Bevölkerung gesehen und werden auch heute noch als eigene Bevölkerungsgruppe gesehen und sehen sich auch selbst als eigene Gruppe. Sie sind, wie Judith Oakley es in einem einprägsamen Satz formulierte, Menschen, die in Grenzbereichen leben, weder auf offenen Feldern noch im dichten Wald, vielmehr hinter den Lücken der Hecken, so etwas wie Inside-Outsider. Ich denke, es gab noch einen dritten Grund, der Anthropologen davor zurückschrecken ließ, Feldforschung in diesem Bereich zu machen. Und das geht aus der Geschichte einer Forschungsarbeit hervor, die von einem professionellen Anthropologen in den 1960er Jahren durchgeführt wurde. Eine etwas unkonventionelle Studie, die sicher nicht den Anforderungen für eine ordentliche Feldforschung entsprochen hat. Aber sie wurde von einem Anthropologen durchgeführt, der sich als Experte mit bemerkenswerter Feldforschungserfahrung in Zentralafrika etabliert hatte. Im Sommer 1961 nahm Luc de Heusch, ein bereits prominenter belgischer Anthropologe und Schüler von Claude Lévi-Strauss, an einer Reise durch Europa teil, die Grundlage einer beachtenswerten, wenn auch kurzen Studie oder vielmehr einer Reihe von Kommentaren über verschiedene Roma-Familien, die er kennenlernte, bildete. Die Pointe dieser Geschichte liegt weniger in de Heuschs wichtigen, wenn auch winzigen Beobachtungen, als in der Hintergrundgeschichte zu diesem Abenteuer. De Heusch war zu diesem Zeitpunkt mehr als kompetent in mehreren zentralafrikanischen und afrikanischen Sprachen, Aber er beherrschte keine mitteleuropäische Sprache und er sprach kein Romanes, die Sprache der Sinti und Roma. Sein Vermittler und Übersetzer Jan Joors war ein anderer Belgier in seinem Alter, der einige Jahre seiner Jugend bei einer Lovara-Roma-Familie im belgischen Tiefland verbracht hatte. Das kleine Büchlein von Jan Joors zu seinem Leben mit den Zigeunern ist sehr lesenswert. In de Hoijs eigenem Bericht über die Reise, die zum Teil als Recherche für einen geplanten Dokumentarfilm finanziert wurde, nimmt Joors ihn mit auf die Suche nach der Familie, bei der er selbst in den 1930er Jahren gelebt hatte. Joors suchte vor allem nach dem Familienoberhaupt, einem Mann namens Janko. Von Brüssel aus zogen die beiden Entdecker die Donau hinunter durch Ungarn, ins damalige Jugoslawien bis nach Istanbul, ohne jemals die Spur des schwer fassbaren Jankos aufzunehmen. Das Merkwürdige an dieser Reise ist, dass Janko zu dieser Zeit einer der berühmtesten Kelderaschrom in Nordeuropa war. Es hätte Joors nicht mehr als 2 Anrufe in einem der von den Roma besuchten Cafés in Brüssel gekostet, um einen Kontakt zu seinem ehemaligen Beschützer zu finden. Wir müssen also davon ausgehen, dass Joors, der sich der Herausforderung gegenüber sah, den angesehenen, aber vielleicht auch etwas förmlichen Anthropologieprofessor seinen Roma-Freunden vorzustellen und sich entschied, dass Diskretion der bessere Teil der Tapferkeit ist und es besser wäre, seinen gelehrten Freund auf eine Art Schnitzeljagd die Donau hinunterzuführen. Der Punkt hier ist, dass die traditionelle ethnografische Methode, die, wie wir im ersten Beitrag gehört haben, auf ein intensives Teilnehmen, Beobachten, Sprache lernen, tägliche Notizen im Feldtagebuch und den wissenschaftlichen Blick stützt, mit der Untersuchung einer Bevölkerung, deren grundlegende Strategie es ist, eine Distanz zwischen sich und den Nichtzigeunern zu wahren und eine gewisse Unsichtbarkeit zu pflegen, nicht so leicht zusammenpassen. Und dessen war sich Jan Joors bewusst. Es brauchte eine neue, jüngere Generation von Anthropologen, die ein ererbtes Vertrauen in ihre Methode hatten, dank der Strenge der Arbeit ihrer Vorväter und Mütter. Es brauchte einen informelleren und sanfteren Ansatz für die ethnografische Arbeit mit Roma und Sinti. Das Ergebnis der mehr oder weniger systematischen Nichtbeachtung des Forschungsfeldes durch professionelle Anthropologen war, dass bis in die 1980er Jahre die Roma-Studien in Großbritannien, Frankreich, Italien und Amerika ein Feld waren, das überwiegend vom folkloristischen Ansatz dominiert wurde und darüber hinaus, verzeihen Sie hier bitte meine Formulierung, von deren amateurhaften Inkarnationen. Die einzige englischsprachige Zeitschrift auf diesem Gebiet erschien damals bestenfalls gelegentlich. Und genau aus diesem Grund hat die britische Anthropologin Judith Oakley, von der wir schon gehört haben, einen Großteil ihrer frühen Arbeit damit verbracht, den Augiasstall dieses antiquierten Ansatzes zu säubern. Es ist jedoch interessant und auch beachtlich, dass die Volkskundler im Gegensatz zu den Anthropologen in gewisser Weise unbeeindruckt waren von der hybriden, zusammengesetzten Natur der Roma-Kultur. Während erstere an dem Modell geschlossener und abgegrenzter Kulturen festhielten, akzeptierten die Volkskundler gerne, dass eine Mischung von alten und neuen Elementen stattgefunden hatte. Aber, und hier fügten sie wieder den Mythos von ursprünglichen autochthonen reinen Kulturen ein, sie bestanden darauf, dass ihre Ausbildung sie befähigte, das kulturell Reine vom kulturell Unreinen zu unterscheiden. So war ihre Arbeit größtenteils mit der Suche nach echten Roma, unter Anführungszeichen gesetzt, beschäftigt, die einer traditionellen Lebensweise nachgingen und die Romanes sprachen. Infolgedessen galt für diese Volkskundler, je isolierter die Zigeuner waren, desto reiner waren sie. Industrialismus wurde als Feind ihrer Lebensweise gesehen, da er ihre reine nomadische Welt korrumpieren würde. Der bekannteste Beitrag von Judith Oakley in dieser Zeit war daher die Hypothese, dass die englische Traveller-Gypsy Bergkultur einen einheimischen Ursprung haben könnte, der mindestens genauso bedeutsam ist wie die Rolle jeder fremden, unter Anführungszeichen importierten Kultur. Ich bin mir nicht sicher, wie Judith dieses Argument jetzt sehen würde, aber es scheint mir, dass zumindest ein Teil der Inspiration für diese These war, die obsessive und völlig lähmende Sorge der Folkloristen nach exotischen indischen Ursprung und kultureller Reinheit abzulehnen und wissenschaftlich zu entsorgen. Oakleys ausdrückliches Werturteil war, dass es keinen Unterschied macht, ob eine Lebensweise in einer Welt aus einer fernen oder einer lokalen Geschichte stammt. Die Herkunft einer Lebensweise sollte keinen Einfluss auf die Beurteilung ihres Wertes oder das Recht ihrer Träger, diese an ihre Kinder weiterzugeben haben. Sie wies darauf hin, dass der unglückliche Begriff des kulturellen Bastard oder Hybriden in den Arbeiten der Folkloristen der direkte Nachkomme von Ideen war, die die Rassenforscher der Nazis für sich beanspruchten. In Folge zeigte Oakley durch ihre ethnografische Forschung, dass sie es bei den englischen Traveller Gypsies mit einem kulturell kohärenten Wertesystem gefunden hatte, das sich um eine Reihe von eng miteinander verbundenen Symbolen gruppiert, vor allem um solche, die mit persönlicher und politischer Autonomie verbunden sind. Autonomie in der Arbeit, was Selbstständigkeit bedeutete, Autonomie in der Politik, das Fehlen von Anführern, eine egalitäre Gesellschaft, Autonomie in Wohn- und Verwandtschaftsarrangements, die sie als eine Grundlage der Traveler-Mobilität ansah. Diese Werte, so Oakley, lagen im Herzen der sozialen Arrangements der Traveler-Gypsies, mit denen sie Ende der 1970er und zu Beginn der 1980er Jahre forschungsmäßig lebte. In der französisch-italienischen Anthropologie derselben Zeit beginnt Williams, von dem wir schon gehört haben, und Leonardo Piacere, mein Doktorvater, von dem kulturellen System Zigan zu sprechen. Nach Ansicht der beiden ist das einzige System der Klassifizierung, mit dem sich der Ethnograph der Roma beschäftigen kann, jenes, das ein Ganzes um den Begriff der Roma artikuliert. Wobei die Opposition mit Blick auf die Gage, die Nicht-Zigeuner, es ihnen erlaubt, eine eigene, geschlossene, unsichtbare Welt inmitten einer anderen Welt zu konstruieren. Zigeuner, so werden sie von den Nicht-Zigeunern gesehen, und Rom, so bezeichnen sie sich selbst, gehören in der Tat zu zwei parallelen, aber kongruenten Universen der Bedeutung. Patrick Williams demonstriert dies auf fulminante Weise in seiner ersten Monographie »Mariage Zigan«, Zigeunerhochzeit, im ersten und letzten Kapitel seines Werkes zur Heirat der Calderasch Roma in Paris. Hier wird die Brautwerbung ethnografisch im Detail beschrieben und als ein Moment gefeiert, in dem das gesamte Wertesystem des sozialen Lebens der Roma sowohl für den Analytiker als auch für die Roma selbst in den Blick gerät. In seinem zweiten wichtigen Buch Nous on ne parle pas, wir sprechen nicht darüber, die Lebenden und Verstorbenen bei den französischen Manouches, einer Gruppe, die den Südtiroler Sinti linguistisch nahesteht, lehnt Patrick Williams die deterministischen Erklärungen der britischen Schule, zu der auch Oakley gehört, ab, die die Lebensweise der Sinti oder Roma auf eine Reaktion auf ihre wirtschaftliche oder politische Nische und ihre Beziehungen mit der nicht-zigeunerischen Welt reduzieren. Und hier macht Williams eine entscheidende, wenn auch subtile Unterscheidung. Es ist absolut richtig, sagt er, dass die Manouche in der Welt der Gage leben, aber nicht in der gleichen Welt wie die Gage. Sie beziehen sich also auf die ganze Welt außerhalb ihrer eigenen, einschließlich der Natur, durch ihre Beziehungen zu den Gage. Aber während sie mit den Gage koexistieren, trennen sich die Manouche von ihnen, setzen sich in eine Distanz, die sie gerade dazu veranlasst, zu Manouche und die Gage zu Gage zu werden. Und in der Tat ist es im streng akademischen Sinne zumindest für die Manouche sinnlos, von ihnen als einer ethnischen Gruppe wie jeder anderen in Frankreich zu sprechen. Denn sie verstehen sich nicht als das strukturelle Äquivalent zu den Bretonen, den Italienern in Savoyen oder den Katalanen in Süd- und Zentralfrankreich. Die Herausforderung, die dies für die traditionellen Theorien über die Roma als eine ethnische Minderheit darstellt, die wie jede andere klassifiziert werden soll, sollte nicht unterschätzt werden. Williams Arbeit hat begonnen, ein immer breiteres Spektrum von Wissenschaftlern anzuziehen, die, obwohl sie ihn in keiner Weise imitieren, einen Ansatz zum Erfassen einer kulturellen Logik verfolgen und die Wertesysteme der Roma als Phänomene sui generis betrachten und nicht als durch die Beziehung zwischen den Zigeunern und den Nicht-Zigeunern geprägtes. Ich selbst verorte mich in dieser anthropologischen Schule. In den letzten 40 Jahren haben die anthropologischen Ansätze zu Roma und Sinti in der britischen und amerikanischen Schule der Sozialanthropologie sich überwiegend mit der Erklärung des Überlebens der Lebensweise der Zigeuner beschäftigt. Also man hat sich gefragt, wie ist es möglich, dass diese Gruppen trotz der massiven Verfolgungen bis heute kulturell weiter existieren und hat dafür historische, strukturelle und kulturelle Erklärungsmodelle herangezogen. Lassen Sie mich hier nur auf drei Punkte hinweisen. Das Studium von Nationen und ethnischen Gruppen ist, wie viele festgestellt haben, durch die nationalistischen Annahmen der Forscher selbst zutiefst unterminiert worden. Nirgendwo ist das offensichtlicher als in der Vorstellung, dass jede ethnische Gruppe ihren eigenen Genius, ihren Geist oder Spirit hat. Das wesentliche Merkmal dieses Geistes sei, dass er einzigartig, originell und von anderen nicht kopierbar sei. In Wirklichkeit gibt es in der menschlichen Geschichte keine solchen Populationen. Die wirklichen Prozesse der menschlichen Geschichte beinhalten einen endlosen Austausch und Transfer von kulturellen Mustern, von Worten über Sprachen bis hin zu politischen und religiösen Institutionen. Für mich und viele meiner Kollegen ist das Studium der kulturellen Kreativität und der sozialen Vielfalt von Gruppen wie den Roma, die im Gegensatz zu den meisten Europäern die von der nationalistischen Mythologie mitgerissen werden, nicht nur uninteressiert an ihrem eigenen, vermeintlich einzigartigen kulturellen Genie sind, sondern darüber hinaus ihre Fähigkeit zur Anpassung, Übernahme und mimetischen Assimilation von Praktiken, die sie bei ihren Nachbarn finden, positiv bewerten. Das alles ist für mich ungemein faszinierend. Die nationalistische Ideologie lässt uns dies als trivial und uninteressant erscheinen, aber der größte Teil der menschlichen Geschichte, einschließlich der Verbreitung der modularen nationalen Idee, verweist auf die zentrale Rolle der Mimesis. Es gibt keinen besseren Ort in Europa, die Funktionsweise dieser grundlegenden menschlichen Fähigkeit besser zu studieren als bei den Roma. Zweitens bietet die Roma-Bevölkerung eine Reihe seltsamer Paradoxa für jede soziale Theorie, die in langfristiger, sozialer, quasi evolutionärer Geschichte denken will. Sie kehren gewissermaßen das Rätsel um, das Anthropologen davon abgehalten hat, sich mit Zigeunern zu beschäftigen. Doch die Forschung zu ihren Praktiken könnte es uns ermöglichen, das Verhältnis von sozialer Form und ökologischer Nische neu zu überdenken. Schließlich der dritte Punkt. Für die Untersuchung der Mikroprozesse der Kulturübertragung, eines der Schlüsselbereiche, in denen die Anthropologie der Sozialwissenschaften im kommenden Jahrhundert etwas beizutragen hat, stellen die Roma eine unglaublich wichtige und reiche Ressource dar. Es wird weithin behauptet, dass Anthropologen früher an weit entfernten Orten arbeiteten, weil sie sich für eine Exotik des Fernen interessierten. Aber einer der Gründe, warum sie in einfachen Gesellschaften arbeiteten, und ich setze hier einfache unter Anführungszeichen, war die relative Homogenität der Verteilung kultureller Schemata und Repräsentationen. In solchen sozialen Umgebungen ist es möglich, sich auf bestimmte Aspekte des Kulturprozesses zu konzentrieren, die unter Bedingungen verdeckt sind, die Durkheim als organische Solidarität bezeichnete. Viele Roma-Gruppen im heutigen Europa bieten dank ihrer politischen und sozialen Position dem Sozialforscher ebenfalls die Möglichkeit, grundlegende Merkmale der menschlichen Kultur zu verstehen. Die Gelegenheit, diese Forschungen in Angriff zu nehmen, sind da. Wir sollten sie nutzen. Denn der Reichtum, der in diesen Populationen zu finden ist, ist ein Repertoire für anthropologische Reflexion.
Sie hörten die Radio-Uni. Professorin Elisabeth Tauber von der Freien Universität Bozen sprach im zweiten Teil ihrer Vorlesungsreihe zur Anthropologie über ihre Forschung zu Sinti und Roma. Diese Vorlesung finden Sie auch in unserer Mediathek und auf Podcast.
Rai Südtirol, Radio Uni. Das Wissen zum Hören. In Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen.